Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grüner Einwurf. Wir sind bereits bei der 16. Folge dieses Podcasts und ich freue mich sehr auf den heutigen Gast. Ein regelrechter Weltenbummler, aber auch im positiven Sinne, ganz klar. Er ist Laufsportler, er ist auch gerne Radsportler und hat jetzt ein interessantes Projekt. Manuel Rasch ist heute zu Gast bei mir mit seinem Projekt Miles for Trees. Erstmal hallo Manu, grüß dich.
Hi Daniel, danke, dass ich hier sein darf. Und ja, ich freue mich riesig auf das heutige Gespräch mit dir.
Ja, freut mich genauso. Und erstmal Manu, ganz kurz zu deiner Biografie, zu deinem Hintergrund. Also wer bist du, was hat dich zum Sport gebracht? Kurz für die Hörer abstecken.
Ja, ich bin Manuel Rasch, ich bin 26 Jahre alt und komme ursprünglich aus Baden-Württemberg. Bin dort in einem kleinen Dorf mit 56 Einwohnern aufgewachsen. Dort habe ich von meinem Vater eigentlich das ganze Thema Sport so ein bisschen näher gebracht bekommen. Mein Vater war Leistungssportler, auch im Radsport und im Laufen, witzigerweise. Früher tatsächlich habe ich gar nicht so viel Sport gemacht. Also ganz früher ja. Dann war mal eine Phase, wo ich gar keinen Sport mehr gemacht habe, beziehungsweise dann ganz unterschiedlichen Sport und mit wenig Fokus, beziehungsweise eigentlich mit keinem Fokus. Und irgendwann kam dann die Zeit, wo Sport, insbesondere Individualsport, einer meiner größten Lebensbausteine wurde. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich auf einer Weltreise bin für ein Jahr mit meiner Freundin gemeinsam und ich einfach ein Projekt gebraucht habe für diese Weltreise. Und ja, du hattest ja schon gesagt, Miles for Trees nennt sich das Projekt. Und das ist im Grunde genommen ein Sportprojekt, was Laufen mit proaktivem Handeln, im Bereich Umweltschutz beziehungsweise Nachhaltigkeit verbindet.
Genau, ich finde, du hast es auch schön beschrieben mit Miles for Trees und dass du den Kampf gegen die Klimakrise mit dem sportlichen Abenteuer verbindest, also das Trailrunning sozusagen. Erzähl mal, wie bist du da überhaupt drauf gekommen das erste Mal?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Grunde genommen war es so, dass ich, wie gesagt, für die Weltreise ein Projekt gesucht habe, wo ich zusätzlich zum Reisen noch einen Ausgleich habe, weil ich kenne mich selber und ich bin ein sehr rastloser, umtriebiger Typ, der auch gerade auf Reisen immer irgendwie noch einen Ausgleich benötigt. Und da habe ich halt lange überlegt, wie ich auf Reisen was anderes machen kann. Und mir war wichtig, etwas zu tun mit Sinn. Weil das hatte ich tatsächlich in meinem Beruf vorher nicht wirklich. Und wichtig ist, etwas zu tun, was Sinn stiftet und wo, sag ich mal, ich persönlich was Gutes machen kann und was hinterlassen kann. Da habe ich lange hin und her überlegt und ich wollte eben mein Training, sag ich mal, fortsetzen und gleichzeitig etwas für die Klimakrise, gegen die Klimakrise machen, weil das beides eigentlich Themenbereiche sind, die mich wahnsinnig antreiben und umtreiben vor allem. Und ja, und irgendwann ist mir der Gedanke gekommen mit Miles for Trees, das war tatsächlich witzigerweise beim Laufen, ist mir das eingefallen und ja, dann habe ich gebrainstormt und weitergemacht und dann kam das Ganze,
Wie muss man sich das alles vorstellen? Also du hast natürlich die Idee jetzt gehabt, was löst das Miles for Trees aus? Also erklär das mal den Hörerinnen, was sich dahinter verbirgt quasi. Also sprich, ich habe es so verstanden, du läufst ja und dann quasi errechnen sich die gelaufenen Kilometer beim Trailrunning in wiederum in Bäume, richtig?
Also im Grunde genommen ein ganz einfaches System. Ich trainiere auf ein Rekordprojekt, das ich 2025 geplant habe. Und da möchte ich auf dem neuen Via Alpina Track in Österreich, das ist quasi ein Langstrecken- oder Fernwanderweg quer durch die Alpen von Ost nach West. Der beginnt in Triest, Italien und hört in Monaco auf. Das sind insgesamt rund 2000 Kilometer und über 110.000 Höhenmeter. Und da möchte ich eine Rekordzeit ausstellen im Ultra-Trailrunning. Für diese spezielle Challenge trainiere ich halt jetzt auf der Weltreise und darüber hinaus bis zu diesem Rekordprojekt, nenne ich es jetzt einfach mal. Und für jede gelaufene Meile pflanze ich in Nepal einen Baum. Und das Ziel ist, bis 2025, also Ende 2025, insgesamt 100.000 Bäume gepflanzt zu haben. Nicht nur aus, sag ich mal, meiner finanziellen, also durch meine finanzielle Unterstützung oder quasi durch meine finanzielle Kraft, sondern zusätzlich möchte ich auch andere Leute damit begeistern. Also ich versuche ja auch eine Social Media Präsenz aufzubauen und halt einfach auch viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um einfach den Hebel zu verlängern, ne? Und viele Leute vielleicht damit zu begeistern, mitzumachen und auch Bäume zu spenden. Und ja, das ist im Prinzip das grobe Projekt, sage ich jetzt mal in aller Kürze.
Und jetzt gerade bist du in Südamerika, richtig?
Richtig, genau. Ich sitze hier in Peru, Cusco.
Ist die erste Etappe deiner Weltreise ist Südamerika. Ich meine, jetzt ist Südamerika natürlich sehr groß, aber wie ist denn deine bisherige Erfahrung jetzt mit Trailrunning in Südamerika?
Also vielleicht ganz kurz, damit die Hörer auch wissen, wo wir bisher waren. Also wir sind in Brasilien gestartet vor rund 2 Monaten oder 2,5 Monaten Anfang Januar, sind dann durch Brasiliens Ostküste, dann in Richtung Argentinien gereist, dann durch den argentinischen Norden, haben dann Zipfel von Chile mitgenommen und dann durch Bolivien jetzt nach Peru. Und ja, der letzte Stopp ist dann Kolumbien. Und zu deiner Frage, Trailrunning in Südamerika ist tatsächlich recht schwer. Es kommt drauf an, also in welchem Land man halt ist. Aber es ist schon so, dass hier in Südamerika die Wanderwege sehr, sehr schlecht ausgebaut sind, wenn es überhaupt welche gibt. Man hat hier natürlich wahnsinnig viel Natur und auch, sag ich mal, die Landschaft ist perfekt zum Trailrunning oder fürs Trailrunning. Das Problem ist aber, für Trailrunning benötigt man halt Trails. Und es gibt hier halt selten Trails. Oftmals muss man sich dann, sag ich mal, behelfen, indem man halt einfach, sag mal, Freeride irgendwo unterwegs ist, wo man es darf. Ne? Man muss da auch aufpassen. Man möchte die Natur ja auch nicht jetzt beeinträchtigen. Aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Jetzt hier in Peru ist es einfacher. Wir sind hier in Cusco, da sind wir jetzt schon länger. Hier gibt es viele Wanderwege von den Einheimischen auch, weil die halt teilweise auch sehr ländlich leben und dann halt von Cusco aus ihre Trampelpfade haben. Da geht das besser, aber es ist immer wieder ein Suchen. Also gestern zum Beispiel hatte ich einen sehr langen Lauf, insgesamt 38 Kilometer bei 2000 Höhenmeter. Und das war schon anstrengend. Also da musste ich schon sehr, sehr oft von dem Gipfel runter irgendwie in der Pampa da rumlaufen und mir meinen eigenen Trail suchen. Dort nicht so schlimm, weil die Vegetation da sehr gering ist. Da war ich über 4.400 Meter. Da gibt es dann halt wenig Leben, ne? Und da macht man dann auch nichts kaputt. Ja, genau.
Das klingt auf jeden Fall schon sehr abenteuerlich. Das klingt wirklich auch faszinierend einfach, muss man ganz klar sagen. Das war das 2000 Höhenmeter und 38 Kilometer. Also es ist halt, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Strecke. Aber gut, klar, wenn du natürlich diesen Rekord auch brechen willst, bei der Via Alpina, da brauchst du ja auch schon eine gewisse Tagesleistung, oder? Denke ich mal, schon so 50, 60 Kilometer.
Also ich möchte das Ganze, man muss dazu sagen, dass das Projekt, also das Rekordprojekt ist noch nicht 100% geplant. Also es kann auch noch Änderungen geben, vielleicht das schon mal vorweg gesagt. Aber das aktuelle Ziel ist es, über 65 Kilometer Tagesleistung zu haben. Und das würde bedeuten, dass ich dann unter 30 Tagen für die 2000 Kilometer brauchen würde. Ja, ist eine, wie soll ich sagen, ist eine Wundertüte. Ne? Letzten Endes weiß ich selber noch nicht, ob ich das schaffe. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein gutes Stichwort, um auf das eigentliche Ziel, sag ich mal, der Challenge zu sprechen zu kommen. Weil mir persönlich war es wichtig, ein Ziel auszusuchen, das für mich selber so dermaßen herausfordernd ist, wo ich selber abends denke, okay, kann ich das überhaupt schaffen? Ne, also geht das überhaupt? Kann mein Körper das leisten? Kann ich in dieser kurzen Zeit so viel, sag ich mal, trainieren, um das wirklich schaffen zu können? Und damit wollte ich auch ein Stück weit symbolisieren, was das aktuelle Problem mit der Klimakrise ist. Ne? Wir haben die Klimakrise und wir sind kurz davor, dass der Kipppunkt irgendwie da ist. Und ich möchte ein Stück weit damit symbolisieren, dass man eigentlich jede Herausforderung schaffen kann, wenn jeder an einem Strang zieht und man wirklich fokussiert an einem bestimmten Problem oder an einer bestimmten Herausforderung arbeitet. Und ich hoffe, dass ich mein Ziel erreiche und dass ich es schaffen kann. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass wir Menschen die Klimakrise in den Griff bekommen, ne? Und eben diesen Kipppunkt nicht haben werden und das alles wirklich schaffen können. Und das ist halt nur möglich, wenn man konsequent an einem Ziel arbeitet. Und das war so ein bisschen auch der Grund für diese Challenge. Ne? Das sollte irgendwie auch inspirierend sein.
Definitiv. Also wie du ja sagst, wenn man auf die allgemeine Gesellschaft blickt oder auch die Sportgesellschaft, da muss man halt schon merken, dass man in dem System, wie wir gerade leben, man muss halt den Klimawandel bedenken und nicht nur bedenken, sondern auch, wir müssen damit leben, wie sich das Klima verändert und uns daran anpassen. Also man muss halt jetzt wirklich alle zusammennehmen und in dem Bereich einfach Fortschritte erreichen, weil anders geht es halt nicht. Wie du sagst, es ist bei dir wie auch bei dir eine große Herausforderung, aber es ist noch machbar auf jeden Fall, wenn man halt jetzt zusammenarbeitet in allen Sektoren und versucht, Technologien weiterzubringen. Also es ist noch nichts verloren, aber es ist auf jeden Fall weiterhin, es ist eine große Herausforderung, bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ja, das ist halt auch eine gute Symbolisierung davon dann.
Absolut, und das ist auch, sag ich mal, oder ich finde es halt auch inspirierend, was du beispielsweise machst mit deinem Podcast. Also genau das möchte ich eigentlich mit meinem Projekt erreichen, dass wir gemeinsam, egal was man macht oder wie man es macht, du mit deinem Podcast im Bereich, Nachhaltigkeit und Sport oder ich mit Laufen und Sport oder manche andere mit irgendwelchen anderen Präferenzen und Vorlieben. Aber wir gemeinsam sollten anderen Menschen, die vielleicht nicht diese Weitsicht haben oder vielleicht nicht dieses so, sag mal, so brennende Bedürfnis da dagegen, was zu tun, aufzuklären und mitzureißen vielleicht auch und zu inspirieren. Und nur gemeinsam können wir das Ganze schaffen.
Und hast du dann auch schon Ideen eigentlich, wie du zum Beispiel darauf aufmerksam machst, also mit deinem Account zum Beispiel? Du hast ja auch jetzt in Südamerika schon ein paar Sachen gesehen, sage ich mal. Also kannst du dir auch vorstellen, dass du dann irgendwie Insta-Reels machst, wo du dann sagst, ah, guckt Leute, ich bin jetzt hier heute diese 38 Kilometer und 2000 Höhenmeter gelaufen und dabei habe ich noch das und das in der Atacama-Wüste gesehen. Ist ja krass, was hier eigentlich abgeht für eine Trocken, also klar ist es eine Wüste, aber halt was für Klimaveränderungen hier in Südamerika, die ja auch durchaus dort spürbar sind. Es ist dann schon interessant, wenn man das zeigen kann eigentlich, weil viele können sich das oft gar nicht vorstellen. Wir sehen es ja in Europa natürlich auch immer wieder, was hier passiert, aber es kann, glaube ich, helfen.
Gutes Thema, was du da ansprichst. Tatsächlich habe ich das auf dem Plan, das über Social Media auch zu machen, weil hier gibt es dann doch schon viele Missstände, was, sage ich mal, das Ganze angeht. Jetzt gerade Klima oder sowas ist natürlich jetzt für mich nicht spürbar, aber gerade zum Beispiel das Thema Müll ist halt ein extremes Thema. Das Problem, was ich aktuell habe, ist so ein bisschen das Zeitproblem. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, der ist auf einer Reise, der hat doch dann Zeit, hey, der muss doch nichts arbeiten. Aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass gerade dieses Reisen, also auch Kulturen kennenlernen, auch bestimmte Sehenswürdigkeiten erkunden oder auch wirklich die Natur genießen, gemeinsam mit dem Training halt wahnsinnig intensiv ist. Ne? Zeitintensiv vor allem. Also gestern zum Beispiel war ich insgesamt über 8 Stunden unterwegs. Ne? Nur alleine wegen des Laufes, wenn man dann halt auch noch andere Dinge währenddessen macht. Ich filme zum Beispiel auch relativ viel. Also gerade habe ich eher so, ich habe viele Ideen und viele Dinge, die ich noch machen will. Auch gerade das Thema Öffentlichkeitsarbeit möchte ich noch viel mehr vorantreiben, sage ich jetzt mal, um einfach auch nochmal mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber gerade merke ich so ein bisschen, dass das nicht so ganz umsetzbar ist, wie ich es jetzt aktuell vorhabe. Und der Fokus liegt wirklich erstmal auf dem Training, damit ich die Challenge auch schaffe. Aber auf jeden Fall steht es auf der To-Do und ich möchte auch gerade mit meinem Account halt die Reichweite nutzen, um eben auf das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Kampf gegen die Klimakrise halt aufmerksam zu machen. Definitiv, ja.
Du hast ja auch, man muss mal auch sagen, ein Projekt schon gesucht. Du spendest ja quasi mit jeder gelaufenen Meile auch Bäume für Nepal. Und erklär doch mal den Hörern kurz, warum du dir gerade Nepal da ausgesucht hast.
Mir war es wichtig, ein Projekt auszusuchen, was wirklich Hand und Fuß hat, weil ich habe ganz, ganz viel recherchiert, was dann in dem Bereich, was den Bereich angeht, also gerade so Aufforstungsprojekte. Und tatsächlich wird mit gerade sowas viel Schmu getrieben. Es gibt viele Aufforstungsprojekte, die einfach gepflanzt werden, wo sich danach kein Mensch mehr um die Bäume kümmert. Und das ist natürlich nicht Sinn des Ganzen, weil man, es geht nicht um die Geste, einen Baum zu pflanzen, sondern es geht darum, wirklich was zu verändern. Und mir war es wichtig, in einem Land zu pflanzen, das wirklich akuter Aufforstungsbedarf hat und nicht einfach nur irgendwo Bäume hingepflastert werden. Und Nepal ist ein Land, was unter den Ländern ist mit den schlimmsten Naturkatastrophen die letzten Jahre. Das heißt, sie sind sehr, sehr stark von diesen Naturkatastrophen, sag ich mal, leiden sehr stark darunter. Und das, obwohl Nepal eines der ärmsten Länder ist. Also da führt, sag ich mal, das eine zum anderen. Und in Nepal ist es so, dass die Bevölkerung sehr stark von Holz abhängig ist. Die haben beispielsweise Holzöfen in den höheren Lagen, brauchen aber auch das Bauholz, um, sag ich mal, ihre Häuser zu bauen. Und gerade deswegen, ja, waren die letzten Jahrzehnte halt davon geprägt, dass die Wälder abgeholzt wurden, also zu stark genutzt wurden quasi. Und jetzt ist es so, dass in Nepal mittlerweile, es wurde glücklicherweise schon sehr, sehr viel getan in Nepal, aber halt noch nicht genug. Und das ist so das eine. Also die Sinnhaftigkeit in Nepal zu pflanzen. Und das andere ist diese Magie, die Nepal speziell für mich ausstrahlt. Wir besuchen dieses Land ja auch einen Monat. Glücklicherweise haben wir die Chance. Und Nepal ist für mich irgendwie ein sehr faszinierendes Land, weil es eben die höchsten Berge der Welt beherbergt. Und als Trailrunner hat man eine gewisse Zuneigung zu Bergen, sag ich jetzt mal, weil man halt doch ganz, ganz viel bergauf geht, glücklicherweise, und auch bergab. Und ja, irgendwie strahlt Nepal eine Magie auf mich aus, und das ist so der Grund, warum ich Nepal ausgewählt habe.
Ja, Manu, danke für die Aufklärung auch zu Nepal. Echt interessant, wie du halt gerade schon gesagt hast, Nepal ist einfach ein Land, was auch sehr unter Starkregenereignisse leidet und immer wieder gelitten hat. Man, das ist ja schon gerade gesagt, auch mit den höchsten Bergen der Welt, die sind natürlich vom Klimawandel da nicht gerade unbetroffen. Wichtiges Projekt eben, Miles for Trees heißt das Ganze. Wer ist denn bisher dabei oder wer hilft dir denn bisher auch beim Projekt? Und auch ganz wichtige Frage, wie kann man denn auch dabei sein, Manuel?
Ja, danke für die Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ich von verschiedensten Seiten glücklicherweise unterstützt werde bisher. Das ist zum einen mit meinem Trainer oder durch meinen Trainer. Ich habe ja quasi ein Ultra-Running Personal Trainer, den Till Schneemann. Till Schneemann hat eine, wie gesagt, ist Ultra-Trail-Running-Trainer und hat eine, ich sag mal, Trail-Running-Reiseagentur in Anführungszeichen. Und er unterstützt mich halt, wie gesagt, als Personal Trainer, stellt mir zur Verfügung die Trainingspläne und bespricht mit mir halt insgesamt den Trainingsfortschritt und macht halt auch immer Blöcke mit rein, um meine Grundfitness zu testen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil ich ohne Till das so, glaube ich, nicht schaffen würde. Das ist quasi eher so eine Sachunterstützung. Und ja, was mich auch besonders freut, ist, dass jemand auch seine gelaufenen Meilen mittlerweile spendet. Das ist jemand, der einen Marathon laufen möchte im Juni oder Juli. Und ja, er beginnt schon mit der Trainingsvorbereitung und läuft halt auch schon mehrere hunderte Kilometer und Meilen und spendet halt seine gelaufenen Meilen. Das finde ich halt besonders cool, weil man einfach als einzelnes Individuum im Prinzip Lust hat, da mitzumachen. Ne? Und was auch nicht unerwähnt bleiben darf, ist, dass Sports for Future mich unterstützt im Sinne von sämtlichen Dingen, ne? Also immer ein offenes Ohr haben. Ganz am Anfang, als ich das Projekt gestartet habe, habe ich mit der Antonia von Sports for Future viel über Zoom halt gesprochen und Ideen ausgetauscht. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Genau, das sind so, sag ich mal, typische Beispiele für Unterstützer und Partner.
Ja, Grüße auch an Stefan Wagner, der war ja auch schon in der ersten Folge und in einer weiteren Folge hier im Podcast zu werden von Sports for Future. Coole Initiative auf jeden Fall und ja, ist echt top, dass die dich auch da unterstützen.
Ja, also da bin ich auch super dankbar für, dass es diese Initiative gibt, weil sie im Prinzip sehr, sehr offen sind für alles Neue und einfach, wie soll ich sagen, einfach helfen möchten und das Thema weiter vorantreiben möchten.
Sehr gut. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wie kann man denn bei dir dann konkret, also du hast es gerade schon angesprochen, einer macht das ja quasi schon, der schon mitmacht. Also wie kann ich denn da mitmachen? Könnte ich jetzt auch sagen, ich laufe jetzt, wenn ich jetzt sage, ich laufe einen Halbmarathon, wie gehe ich da heran an Mice for Trees?
Also im Grunde genommen bin ich für alles, für jede Unterstützung natürlich dankbar. Ne? Das kann einen ganz kleinen, einfachen Follow bei Instagram sein und vielleicht mal ein nettes Kommentar unter einem Video oder sowas. Und wenn jemand wirklich entscheidet, seine Meilen auch gerne spenden zu wollen, dann kann er das ganz einfach über die Webseite milesfortrees in einem wort.de machen. Und dort gibt es überall diese Buttons jetzt pflanzen. Und wenn man da drauf klickt, kommt man dann direkt auf die Seite des Aufforstungsprojektinitiators. Und dort kann man dann ganz einfach seine gelaufenen Meilen dann spenden. Das Coole ist, es wird dann auch in so einem Ranking angezeigt. Also man kann dann immer auch mal reingucken und kann schauen, wie viele Bäume wurden denn also bisher schon gepflanzt. Mittlerweile sind es 937, die jetzt seit Anfang des Jahres zusammengekommen sind. Ja, und kann das so ein bisschen auch verfolgen, allgemein auf der Miles for Trees Webseite.
Sehr cool. Ja, ich schaue selber gerade rein. Eben, man kann sich da überlegen, wie viel man auch monatlich oder jährlich oder einmal spendet. Ist auf jeden Fall eine gute Geschichte halt auch für Nepal. Wie gesagt, wie du halt sagst, es ist halt auch ein Baumprojekt mit einem Hintergedanken und nicht jetzt einfach irgendwo wild Bäume pflanzen. Das haben wir ja gerade schon betont, dass wir das eben nicht wollen. Also da sind wir schon, das ist schon eine gute Geschichte dahinter. Das freut mich eigentlich auch dann umso mehr und ist unterstützenswert auf jeden Fall.
Genau, und wenn ihr mir folgt, dann bekommt ihr hoffentlich, sage ich jetzt mal, auch noch Updates zu dem Aufforstungsprojekt, weil ich ja, wie gesagt, einen Monat nach Nepal gehe und dort gerade in Gesprächen bin, das Pflanzprojekt auch zu besuchen, weil mir halt auch wichtig ist, das vor Ort wirklich mit eigenen Augen zu sehen, wie das gemacht wird und vor allem, welche Menschen da dahinter auch stehen. Und vielleicht die eine oder andere Story auch hinter den Pflanzfrauen und Männern dann in die Öffentlichkeit zu bringen. Ne? Genau.
Sehr cool. Danke dir, Manuel, auf jeden Fall, was das angeht. Eine Frage vielleicht noch. Achtest du dann auch während der Weltreise natürlich, wie ich, komplett wahrscheinlich auf Fleisch zu verzichten, aber achtest du während dem Trailrun auch auf deine Ernährung oder wie ernährst du dich da? Du brauchst ja auch spezielle Ernährung, schätze ich mal, dann für den Bereich, oder?
Sehr interessante Frage, weil das mich tatsächlich auch sehr beschäftigt hier. Also ich sag mal so, als Ausdauersportler muss man allgemein sehr, sehr viel Glykogen zu sich nehmen, das heißt sehr viel Hydrate. Und ja, ich ernähre mich komplett vegetarisch, aus den Gründen, die sich jetzt jeder denken kann wahrscheinlich. vegetarisch ist tatsächlich hier eine Herausforderung, das sei gesagt, weil die insgesamt sehr, sehr viel Fleisch essen, die Südamerikaner und Amerikanerinnen. Aber ich sag mal so, Zucker bekommt man nicht mehr en masse. Also die Leute hier konsumieren echt brutalst viel Zucker. Aber ich sag mal so, ich versuche eigentlich die Ernährung so aufzustellen, damit ich nicht so wahnsinnig abhängig von, nämlich gerade bei meiner Challenge 2025, ich auch auf wahrscheinlich normale Lebensmittel zurückgreifen muss, aus dem Supermarkt beispielsweise. Das heißt, ich habe da keine super effiziente Sportlernahrung, so wie es jetzt zumindest aktuell geplant ist, sondern muss mich da halt mit bestimmten Dingen ernähren. Und beispielsweise bei meinen Longruns esse ich ganz viele Rosinen, weil die bewiesenermaßen halt sehr viel Zucker haben und insgesamt sehr gut verdaulich sind. Und dann habe ich mir halt einfach 500 Gramm Rosinen rein.
So Studentenfutter, jetzt wieder was Gutes auf jeden Fall.
Ja, genau, absolut, ja.
Geil. Danke dir dafür, finde ich cool. Ja, cool, dass du auch vegetarisch bist, eben selber Vegetarier auf jeden Fall. Ich wusste halt eben, man weiß es ja nicht. Aber es ist ja auch immer mehr im Kommen, dass halt Sportler einfach auch auf Fleisch verzichten und sich eben vegetarisch ernähren. Das hat man ja auch immer mehr auch bei Top-Fußballern, bei Profifußballern, dass sie sich pflanzlich ernähren zumindest.
Das sei noch ganz kurz gesagt, hier in Südamerika Fleisch essen ist ein Unding, ne? Weil dafür halt Regenwälder abgeholzt werden. Teilweise, nicht immer, aber teilweise. Und ich würde fast sogar sagen, größtenteils. Und das ist halt ein totales Unding.
Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast von Südamerika aus, dieses Schiff, was da rüber gesendet wurde, über Südafrika, von Südamerika nach Richtung Orient, also Irak, wo irgendwie 20.000 Rinder drin waren. Das dachte ich mir auch so, wie du halt sagst, man muss bei Südamerika, muss man halt noch mehr drauf achten, weil da können die Leute dieses argentinische Rind so abfeiern, noch so feiern, wenn du dann halt dafür so viel Regenwald halt abforstest. Das ist halt irgendwie auch nicht schön auf jeden Fall.
Und auch Soja, ne? Also zum Beispiel zu Hause trinke ich ganz viel so Pflanzendrinks, ne? Also gerade halt, weiß ich nicht, Haferdrink und so. Und esse aber auch viel Sojajoghurt, weil ich weiß, dass das aus bio-europäischen Landwirtschaftsbetrieben kommt. Aber in Südamerika weiß ich halt gar nichts, ne? Da, erstens kannst du es nicht lesen, was da drauf steht. Also ich zumindest nicht. Ich habe kein Spanisch. und du weißt ja nicht, wo es herkommt, weil es nicht draufsteht, ne? Also auch wenn man es mit dem Google-Übersetzer übersetzt, es steht halt nicht drauf, wo es herkommt, und dafür werden halt auch Regenwälder abgeholzt, ne? Da ist, glaube ich, das kleinere Übel, dann wirklich Milch aus, sag ich mal, Tierhaltung zu trinken als Soja, weil das teilweise halt auch genmanipuliert ist, ne? Also so rein gesundheitstechnisch. Also es ist mega schwierig, es ist allgemein mega schwierig, sich irgendwie umweltfreundlich zu ernähren, wenn man halt gar nicht weiß, wo kommt es her, was sind so die Vor- und Nachteile. Also es ist super, super schwer.
Ja gut, bei Ernährung bräuchte es eh generell mehr so ein, ja, dass man, also klar, dass es verkompliziert ist, vielleicht dann auch wieder zu sehr im Supermarkt, wenn man jetzt wirklich da schon einen CO2-Wert theoretisch dahinter hätte. Was ist jetzt hinter dieser Avocado? Also bei Avocados weiß man ja meistens, aber bei Rindfleisch hat es halt viel Wasser, einen hohen Wasserverbrauch, die Produktion dahinter. Also man müsste halt noch mehr, oder es müsste klarer sein. Also im Endeffekt das, was es als Nutri-Score gibt, der Nutri-Score ist ja jetzt auch eher so, eher schwierig, aber alles, was es als Nutri-Score gibt, als CO2-Score, weil es ist halt irgendwie, also nicht nur CO2, aber vielleicht Emissions-Score, weil sich Produkt, ein Apfel hat irgendwie A und ein anderes Obst hat E oder so, weil es eben nicht saisonal ist, weil es ganz weit her ist, weil es eingeflogen ist, also weil sich eine Flugmango oder sowas hätte jetzt eher ein Flugmango, die schmeckt zwar gut, aber hat halt eher einen schlechten CO2-Wert wahrscheinlich.
Absolut. Ich hatte es neulich auch mit jemand hier vor Ort, mit auch einem Tourist. Und allgemein fehlt es in Deutschland zumindest, ne, hier so oder so, aber in Deutschland auch, an Transparenz. Es ist einfach viel zu unklar, ob jetzt bestimmte Produkte nachhaltig sind oder was heißt nachhaltig, ob sie, sag ich mal, einen kleineren Fußabdruck haben als andere. Und das Schwierigste finde ich vor allem eben diese, ich will es jetzt nicht einfach pauschal Greenwashing-Produkte nennen, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es Produkte im Supermarkt gibt oder auch in der Drogerie, die suggerieren, einen kleineren Fußabdruck zu haben. Einfach so ein bisschen, die Verpackung ist dann halt so in Erdtönen, nur Karton, steht so ein bisschen in grüner Schrift drauf. Was weiß ich, Bambus, zum Beispiel so eine Bambus-Zahnbürste oder so. Aber ist die wirklich nachhaltiger und ressourcenschonender und hat einen kleineren Fußabdruck als eine recycelte Plastikzahnbürste? Weiß das irgendjemand? Nee, ich weiß es zumindest nicht, wenn ich das Produkt im Supermarkt sehe. Ne? Und das sind solche Dinge. Also man versucht mittlerweile auch viel über so, sag ich mal, Marken, wie soll ich das nennen, also Markenerscheinung, sag ich mal, dieses Thema Nachhaltigkeit zu suggerieren oder, ne, dem Kunden, dem Verbraucher zu zeigen, hey, wir haben ein nachhaltigeres Produkt, aber ist es letzten Endes nicht transparent gemacht, ob es wirklich so ist, und niemand vollzieht das nach, ne? Woher soll ich wissen, ob der Bambus jetzt irgendwo, keine Ahnung, also ob das irgendwie recycelt war aus einem anderen Produkt oder ob das aus Asien mit dem Flugzeug hergekarrt wurde oder wie auch immer. Ne? Man muss sich sehr tief beschäftigen mit dem Thema, mit dieser einen Zahnbürste,
um überhaupt mal zu wissen, ist das so oder nicht. Und da fehlt es irgendwie an Transparenz, finde ich.
Ja, das ist halt auf jeden Fall, wie du halt sagst, das ist Marketing, da ist halt Tür und Tor geöffnet für Greenwashing-Produkte halt. Das siehst du halt, wenn die ganzen großen Player halt ihre Produkte veröffentlichen, die checken ja das, dass halt das bei Jugendlichen oder generell bei Menschen einfach ein größeres Thema geworden ist. Wenn, damit kannst du natürlich auch Werbung machen halt, wenn die Verpackung dann auf einmal, also sieht man ja immer mehr, dass halt auf der Verpackung ja oft steht, ja, besteht aus, die Tüte ist jetzt nicht so schlimm, weil das ist recyceltes Plastik. Also von wie viel Inhalt ist der da genau? Das heißt ja bei Sportkleidung hast du das ja auch oft, bei Polyester-Sachen mittlerweile, dass dann halt steht, da ist noch Plastik drin, was aus dem Meer drin ist, und dann, wenn man nachforscht, ist dann doch nicht so viel, wie man erwartet hat. Also das ist halt, wie du sagst, das ist sehr intransparent. Also da müsste man auch transparenter sein, aber ja, wird auch die Zeit immer, die Kunden müssen halt schauen, auch wenn es schwierig ist, dass du halt authentisch einkaufst, aber es ist halt nicht so leicht, leider natürlich, weil wenn man halt wirklich schnell einkauft oder halt so, wie man halt gerade Geld hat und dann die Produkte, die auch noch, ja, die damit werben auch oder ködern, nachhaltiger zu sein, könnten sich da durchsetzen gegen andere, die das gar nicht machen. Das ist halt irgendwie auch blöd, leider.
Ja, das ist gar nicht einfach. Mit Nutri-Score hat man auch versucht, sag ich mal, transparenter zu machen, wie gesund oder wie ungesund bestimmte Lebensmittel sind. Sagen wir mal so. Also es ist echt nicht einfach, sowas irgendwie ins Leben zu rufen, ne? So bestimmte Hilfen, um gewisse Dinge transparenter zu machen, ja.
Dafür braucht es halt auch dann zum Beispiel wieder den Sport, der dann ja auch auf Ernährung, also auf bessere Ernährung ja aussetzt, sage ich mal. Also sollte zumindest auch so sein, und ich glaube, da ändert sich ja auch was bei Sport und Ernährung. Danke dir, Manuel, auf jeden Fall bis dahin für deinen Einsatz und auch noch viel Erfolg für deine Reise. Jetzt geht es erstmal, das nächste Ziel ist jetzt dann nach Südamerika, Asien, oder wie geht's weiter?
Also wir gehen jetzt erst nochmal nach Deutschland zurück, tatsächlich aus diversen Gründen. Danach geht es dann nach Asien, Nepal tatsächlich ist dann der erste Stop danach. Genau.
Perfekt. Danke dir, Manuel. Das war's für die Folge. Ich gebe euch alle Links wieder zum Ice for Trees und zu allen anderen Sachen, die wir angesprochen haben, in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Manuel. Bis bald.
Vielen lieben Dank dir, Daniel, dass ich eingeladen wurde. Und ja, ich kann auch nochmal Danke sagen, dass du sowas Cooles ins Leben gerufen hast. Mega cool. Vielen Dank und bis bald.
Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.